2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Samstag, den 31. August 2024. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr. Ich selber bin seit ungefähr 12 Stunden zurück aus Berlin und ihr hört den Millanton nach der Auswärtsniederlage beim 1. FC Union vom gestrigen Freitagabend. Ja, Torschütze ist schnell erzählt. In der 34. Minute fällt das einzige Tor durch Benedikt Hollerbach, wodurch der 1. FC Union 3 Punkte an der Alten Försterei behält und der FC St. Pauli nach 2 Spielen in der Bundesliga mit 0 Punkten und 0 Toren dasteht. Ja, trotzdem müssen wir irgendwie drüber reden und bei mir ist wieder die Nadi. Moin.
Hallöchen.
Ja, schön, dass du wieder zugesagt hast. Auch so kurz nach dem Spiel, weiß ja nicht, wie lange dein Abend noch ging. Also meine Nacht war ein bisschen kurz.
Ja.
Start mir doch einfach mal rein, wie geht es dir einen Tag nach dem Heimsieg?
Ja, so wie es nach Heimsiegen halt immer geht, ne? Besonders gut. Die Stimme ist irgendwo auf dem Weg von Köpenick nach Hause noch hängen geblieben, glaube ich. Aber für den Podcast ist noch ausreichend Stimme da auf jeden Fall. Aber klar, wie geht's einem gut, wenn man halt irgendwie mit Glück da irgendwie noch so 3 Punkte mit ergattern kann, dann ist das ja immer durchaus wichtig. Gerade nach der letzten Saison sind wir ja zufrieden über jeden Punkt, den wir jetzt dieses Jahr wieder sammeln.
Balsam auf die Fanseele sozusagen, ja. Und das mit der Stimme kann ich nachvollziehen, meine ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Gut, aber wir kriegen das hier alles hin. Lass uns mal, bevor wir auf das Spiel eingehen, es gab ja kurz vorher, da war ich wahrscheinlich noch im Flixbus, kurz vor Berlin, kam die Info, dass Robin Gosens kurz vor Ende des Transferfensters leihweise zum AC Florenz geht. Das ist sowohl in der Mannschaft als auch, glaube ich, in Fankreisen, als auch bei eurem Trainer auf der PK nach dem Spiel, wirkte er da auch alles andere als glücklich mit. Wie war da deine persönliche Wahrnehmung und Einschätzung zu?
Da kann man tatsächlich so ein bisschen weiter ausholen. Also es ging ja den ganzen Sommer über, gab es ja eigentlich jeden Tag ein Gerücht, zu welchem italienischen Verein Robin Gosens denn heute wechselt. Also ich glaube, er hat sämtliche italienische Vereine durchgespielt in der Sommerpause und das war die ganze Zeit nur so ein Warten, ja, wann passiert's denn jetzt? Und dann kam gestern oder vorgestern kam die Meldung, Duki und Gosens bleiben bei Union. Und alle so, okay, cool, ne, fahren wir alle einen Gang zurück, ist entspannt, er bleibt da, Duki bleibt da. Können wir entspannt in die Saison starten, alles cool, alles gut. Und ich machte mich dann langsam auf den Weg zum Stadion und auf einmal kam es dann halt aus allen Ecken, ja, der Gosens ist nach Italien geflogen. So, wie, der Gosens ist nach Italien geflogen, warum fliegt er nach Italien? Wir spielen in Köpenick, ne? So, was soll denn das jetzt? Und haben ganz viele Fans gesagt so, ey, einerseits klar soll er halt gehen, wenn er gehen will, ne? Weil wenn jemand nicht bei uns spielen will, dann brauchen wir den halt auch nicht. Aber andererseits, dass halt irgendwie ein paar Stunden vor Transferfensterschluss zu starten, ist halt schon alles andere als angenehm und gut, vor allem, weil die Spielvorbereitung ja irgendwie auch gelaufen ist. Der war morgens noch im Training, so wie ich das gehört habe, bei der Mannschaft und die ganze Mannschaft ist halt drauf eingestellt, der spielt abends da auf der linken Seite. Und auf einmal sagt er so, ja, nee, hier, mein Flugzeug geht gleich, ich bin dann mal in Italien, tschüss. Also, ja, keine Ahnung, ob man da als Spieler hinfliegen muss, ob man sagt, nee, scheiß drauf, jetzt ist es zu spät oder so, ne? Lässt sich natürlich aus Fansicht immer leicht sagen, dann bleibt doch hier, aber für ihn ist es halt wahrscheinlich dann einfach wichtig, dass er wieder nach Italien geht. Soll er machen. So, aus Fansicht noch halbwegs verkraftbar, sag ich mal, wenn man halt einfach sagt, ja, dann geh halt. Aber wiederum für die Mannschaft und für den Trainer ist das natürlich ein absoluter Genickbruch erstmal, weil die ja komplett alles umstellen müssen und überlegen müssen, hey, wie kriegen wir es jetzt ohne ihn gelöst? Haben wir einen adäquaten Ersatz? Wie ist der Ersatz eingespielt? Der muss sich mental darauf einstellen zu spielen. Das war jetzt Tom Rothe. Der hat das erste Bundesligaspiel bei uns gemacht. Ich glaube sogar, nee, Bundesligaspiel hat er, glaube ich, schon mal so insgesamt gehabt. Aber das erste Bundesligaspiel bei uns zu Hause gemacht, also da hat er nochmal gut Chaos reingebracht, der Gosens.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da ja durchaus auch sagt, ja, dann geh doch weg. Und ja, Khedira hat ja auch gesagt, also mittags dachte er noch, er bleibt und dann macht er ein Mittagsschläfchen und wacht auf und muss nach Italien, so ungefähr. Und dann für den 19-jährigen Tom Rothe dann da so kurz vor dem Spiel zu wissen, ja, ich muss jetzt heute doch von Anfang an ran, sicherlich auch alles andere als ideal. Aber wie er das gemacht hat, dazu können wir ja später noch kommen. Mhm. Gehen wir mal weiter im Spieltag sozusagen. Du hast schon gesagt, du warst dann schon auf dem Weg zum Stadion, ich ja auch. Wie hat sich dein Spieltag so gestaltet?
So wie ich es vorher gesagt habe, in Köpenick viele Baustellen oder generell in Berlin natürlich immer. Also erstmal war ich deutlich später im Stadion, als ich im Normalfall im Stadion bin, aber ansonsten lief alles eigentlich ganz genauso ab, wie ich es immer gerne habe. Ich bin in der Regel 2 Stunden vorher im Stadion, jetzt waren es 1,5 Stunden und dann halt langsam ins Stadion rein. Hier und da trifft man natürlich seine Leute, sagt denen Hallo, genau. Und dann halt irgendwann an meine Plätze oder an meinen Platz gegangen und dann natürlich auch gesehen schon, dass wir eine schöne Choreo wieder vorbereitet oder erstmal nur, dass wir eine Choreo vorbereitet haben und dementsprechend mal kurz in das Heft von unserer Szene reingeguckt, was denn da so geplant ist. Da schreiben die es in der Regel immer kurz rein, was so ansteht an dem Spieltag als Choreo. Genau, und dann halt noch weiter natürlich Hauptthema, geht Gosens jetzt oder nicht und verpflichten wir da noch einen neuen Spieler oder nicht. Also es waren ja so die Hauptthemen eigentlich bei uns auf den Rängen.
Ja, das eint euch wahrscheinlich mit vielen Rängen dieser Welt, dass man da sich noch so über die aktuellen Geschehnisse austauscht. Ich kann ja auch mal kurz erzählen, wir hatten uns ja auch am Freitagmorgen dann noch kurz ein bisschen ausgetauscht, weil ja auch dann irgendwie dieses Bild kursierte, dass der S-Bahnhof Köpenick, nennen wir es mal, verschönert wurde. Mhm. Und dann ging es so ein bisschen darum, wie reisen wir denn an? Und da haben wir tatsächlich den offiziell auch von Union empfohlenen Reiseweg über Spindlersfeld genommen, sind dann da über die Brücke. Mhm. Um 19:10 rum müssten wir so über die Brücke gelaufen sein, waren ein bisschen spät, bis wir da vom Zopp noch quer durch Berlin Richtung Köpenick dann kamen. Und ja, waren dann auch, glaube ich, so eine Stunde vor Anpfiff waren wir dann im Block, würde ich ungefähr schätzen. Ging dann auch noch, war schon gut gefüllt, aber wir haben noch ein ganz gutes Plätzchen gefunden, wo ich auch einen guten Blick auf die Choreo hatte und auch ein Foto davon geschossen habe, was dann im Block erscheint. Da es eure Choreo war, darfst du gerne selber erzählen, was ihr da fabriziert habt.
Ja, das war eine Choreo von der jungen Ultra-Gruppe von Teen Spirit Köpenick heißen die. Die haben einmal oben auf dem Dach so ein Transparent hingehangen, immer auf Achse bei Tag oder Nacht und unten am Zaun war dann der Rest des Satzes, Union ist das, was uns süchtig macht, und haben dann über die Zugelemente, die wir noch so mit eingebaut haben im Stadion, ein FCU hochgehalten, was so in Rot-Weiß gehalten war, wo dann links die Silhouette oder das Abbild von unserem Schloss in Köpenick zu sehen war und der Mögelturm und auf der rechten Seite dann der S-Bahnhof Köpenick mit einer S-Bahn, die halt die Linie in Köpenick langfährt, die ja draußen nach Erkner fährt und mit dem Fernsehturm. Und ja, im Hintergrund wurden dann halt noch schwarze Folien mit hochgehalten, um das Ganze ein bisschen abzurunden und natürlich ein paar Blinkelemente, die nicht fehlen durften.
Ja, und ich glaube, ein bisschen geraucht hat es auch. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön und beeindruckend anzusehen. Und auch, dass Leute für eine Choreo aufs Dach klettern, ist jetzt auch, glaube ich, nicht die Regel. Oder passiert das bei euch häufiger?
Das passiert tatsächlich häufiger, weil die haben das halt so ein bisschen für sich entdeckt, dass man das ganz gut nutzen kann. Nachdem die Choreo beendet war und das dann runtergefahren wurde, wird auch danach immer dieses Waldseitentransparent hochgezogen sozusagen. Das hängt bei uns dauerhaft unterm Dach. Also halt diese Maschine nutzen sie ganz oft und auch oben auf dem Dach sind die Jungs durchaus öfter mal anzutreffen. Da gab es mal die lustige Situation, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, dass ich glaube, das war beim ersten Bundesliga-Heimspiel damals gegen Dortmund. Da war die Treppe, um nach oben aufs Dach zu kommen, einzig und allein hinterm Gästeblock, was dann irgendwie nicht so clever war, dass unsere Leute dann da direkt am Gästeblock die Leitern oder Treppen wieder runtergehen. Mhm. Ich vermute mal, das wurde mittlerweile auch geändert, dass es da noch einen Zugang im Heimbereich dafür gibt.
Davon ist auszugehen und ist das ja anscheinend mit den Sicherheitskräften oder den Sicherheitsbeauftragten im Stadion auch abgesprochen. Aber ja, ist auf jeden Fall so sonst ein eher ungewöhnliches Bild, auch wenn es bei euch anscheinend ein festes Element ist. Danke auch für die Einordnung, was wir da genau gesehen haben. Also S-Bahnhof habe ich erkannt, aber ich kenne mich jetzt in Köpenick nicht so gut aus, um es zu wissen, dass das Schloss war. Genau, also ganz schöne Verbindung halt so zum, einerseits das Reisen, aber auch ja, die Wahrzeichen der Heimat sozusagen. Reden wir noch ein bisschen über die Spruchbänder, die bei euch auch noch präsentiert wurden. Da hat einmal Nancy Faeser ihr Fett weggekriegt, sage ich mal. Ich zitiere den Wortlaut jetzt nicht, aber sie sollte sich doch mal bitte entscheiden, welche Linie sie denn jetzt fahren will und ob sie da eher sozial unterwegs ist oder irgendwie Erinnerungen an die Stasi wachrufen möchte. So sinngemäß kann man das, glaube ich, zitieren. Mhm. Was ich aber viel interessanter fand, weil sich das ja auch so ein bisschen kritisch gegen den eigenen Verein richtete, ging es um Spruchbänder, die sich damit beschäftigt haben. Also eins davon war zum Beispiel Waldweg statt Laufweg, dass es man doch auf Präsentationen verzichten sollte und man wieder zurück zum Fußball pur kommen sollte. Also schon so ein bisschen, habe ich es interpretiert, Kritik an dem modernen Fußball-Business, was natürlich durch die Bundesliga-Zugehörigkeit auch immer mehr bei Union ankommt, oder habe ich das missinterpretiert?
Ja, im Großen und Ganzen genau das. Also es war ja keine große Show, keine Präsentation, wieder zurück zu Fußball pur war das eine und das andere, wie du schon gesagt hast, Waldweg statt Laufweg, zurück zu alten Werten. Und das bezieht sich ein bisschen auf die Trikotpräsentation. Wir haben ja nun Adidas als Ausstatter und die haben sich dieses Jahr für die tolle Trikotpräsentation einfallen lassen, wir mieten den Fernsehturm an und machen da oben wirklich einen Laufsteg im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay.
Ja, es war genauso skurril, wie du dir das gerade vorstellst. Positiv bleibt hervorzuheben, dass zwei Spielerinnen unserer Frauenmannschaft und zwei Spieler der Herrenmannschaft zu den Models gehörten. Es gab aber auch noch weitere Models und dann wurde dieses Trikot präsentiert in den verschiedensten Varianten, wirklich als normales T-Shirt ganz normal angezogen, unter einer Corsage angezogen, gecroppt und was nicht alles. Was halt wirklich eine reine Modenschau war und bei sehr, sehr vielen Unionern wirklich negativ aufgeschlagen ist, weil das halt einfach nicht die Art und Weise ist, wie wir sowas gerne sehen würden. Ne? Wir sagen halt, hey, mach ein Bild, aha, das ist das Trikot, cool, nehmen wir. Reicht uns völlig aus, aber mit Adidas als Ausrüster kauft man das halt wahrscheinlich einfach mit, dass man das dann etwas größer und doller präsentieren muss nochmal und mit so einer riesigen Show und allem drum und dran. Daraufhin gab es dann später auch nochmal das Spruchband, wir empfehlen zum Trikot weiterhin Kutte und Jogger. Irgendwie so in die Richtung. Was natürlich auch nochmal ein netter Hinweis war. Genau, aber so generell ist ja so ein Trikot jetzt gerade so ein Modeaccessoire geworden, was ja sehr viele Leute einfach tragen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich gerade tragen. Und das steht halt so ein bisschen einfach in der Kritik von unseren Ultras und da gehe ich durchaus mit bei deren Kritik.
Ja, nach deinen Schilderungen kann ich das durchaus nachvollziehen. Wir hatten ja auch schon so in der Vergangenheit so das eine oder andere Problem mit unseren Ausrüstern. Looking at you, Anna Arme. Aber gut. Ist dann halt, wie du schon sagst, kann man dann meist wahrscheinlich nicht verhindern und weiß nicht, ob sich so ein großer Ausstatter dann irgendwie da in reinreden lässt, wie man das denn vielleicht bei dem Verein anders machen sollte, als man es bei anderen Vereinen macht, wo man ebenfalls Ausstatter ist, wo es vielleicht ein bisschen besser hinpasst als zur Union. Gut, dann komme ich nicht umhin, mit dir auch über dieses Spiel zu reden. Torschütze habe ich schon gesagt. Vielmehr ist auch auf beiden Seiten nicht wirklich passiert. Unser Trainer hat auf der PK nach dem Spiel gesagt, dass er so quasi drei Phasen gesehen hat. Einmal die erste halbe Stunde oder gute halbe Stunde bis zum Tor. Dann war beim FC St. Pauli kurz der Stecker gezogen sozusagen. Man musste sich neu finden, hat dann ja auch, dann kam auch noch die Verletzung von Erik Smith dazu, die hoffentlich nicht so schlimm ist, wie anfangs befürchtet. Also er konnte sich wohl auch noch wieder dehnen und von daher ist es wohl eher, geht es Richtung Zerrung. Hoffen wir mal, dass da jetzt in den nächsten Tagen oder Stunden und Tagen ja Entwarnung kommt sozusagen. Also diese Kombination bis kurz vor der Halbzeit dann, also Gegentor und Verletzung, hat dann glaube ich so ein bisschen ja den Stecker gezogen, wie gesagt. Und dann hat er gesagt, die letzte halbe Stunde war dann wieder besser. Da hat man auch deutlich mehr Torschüsse gehabt oder Torschussversuche als noch in der ersten Hälfte und ja, hätte quasi noch kurz vor Schluss zum Ausgleich kommen können. Aber das wäre, glaube ich, am Ende dann doch auch ein bisschen sehr glücklich gewesen, wobei du ja auch gesagt hast, euer Tor war auch durchaus glücklich. Fangen wir doch mal in der ersten Hälfte an. Wie hast du Union in den ersten 45 Minuten oder bis zum Tor vielleicht erstmal wahrgenommen?
Ja, ich finde, dass wir am Anfang irgendwie wieder ziemlich ängstlich gespielt haben. Also das hat unser Trainer dann auch so in der Pressekonferenz gesagt. Mhm. Es war alles so sehr zurückhaltend und so ein ewiges Abtasten eigentlich von beiden Mannschaften erstmal. Und erstmal so gucken, was irgendwie geht. Und alles hat so ein bisschen unsicherer gewirkt. Und erstes Tor hat dann so ein bisschen bei uns diese Anspannung rausgenommen. Und wir haben wirklich angefangen, ein bisschen besseren Fußball zu spielen, ohne dass wir dann da irgendwie auf irgendwelche Torchancen gekommen wären. Aber andererseits halt auch kam halt von St. Pauli, von euch nicht so viel. Deswegen ja konnten wir das dann, glaube ich, auch ganz gut erstmal bis in die Pause bringen in dem Moment.
Ja, sehe ich ähnlich. Also man hat sich durchaus bemüht, aber das ist wieder dieses Problem, dass man so schlecht ins letzte Drittel kommt. Ihr habt ja wirklich auch sehr kompakt gestanden und da wenig zugelassen und dann wurde es erst wirklich besser, wenn wir dann vielleicht schon in die zweite Halbzeit springen, als dann Saad und Afolayan in der 60. oder um die 60. rum reinkamen. Das wiederum wurde wieder kritisiert aus unseren Reihen, dass das wieder so spät sei und dass man sicherlich da euch über die Flügel vielleicht auch früher schon irgendwie ein bisschen mehr unter Druck hätte setzen können. Ja, was hat denn Union deiner Meinung nach so gut gemacht, dass es bei dem 1:0 aus eurer Sicht blieb? Oder was hat ja bei St. Pauli gefehlt, deiner Einschätzung nach?
Ja, ich glaube, das, was du auch gerade schon gesagt hast, wir stehen halt defensiv einfach gut und das ist halt gerade das, was uns sehr oft irgendwie rettet, dass wir hinten wenig zulassen, ohne dass wir halt vorne irgendwie mal große Gefahr ausstrahlen können. Weil wenn man sich wenn man die Torchancen nennen möchte oder Abschlüsse nennen möchte, auf beiden Seiten anguckt, dann kam halt von beiden Seiten nicht viel. Also es gab halt Sachen zu verteidigen für Union, aber da war jetzt auch nichts irgendwie von St. Pauli großartig bei, was irgendwie groß gefährlich gewesen wäre oder schwer zu verteidigen wäre, glaube ich, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen. Aber da ging halt nicht viel, aber genauso ging halt bei uns auch nicht viel. Da sind die letzten Bälle halt irgendwie immer versandet, bevor irgendjemand den Ball mal aufs Tor richtig bringen konnte. Und das war schon irgendwie bemerkenswert. Also wir haben erstaunlich oft auch aus der zweiten Reihe abgeschlossen. Das kenne ich bei uns nicht so. Da war es im letzten Jahr eher so, dass wir den Ball gerne mal ins Tor reintragen wollten. Ja, das hat mich dann schon ein bisschen bei uns überrascht, dass wir mehrere Abschlüsse wirklich aus dem vor dem 16er raus hatten. Aber wie gesagt, ansonsten Torchancen waren halt auf beiden Seiten nicht groß da und das war halt irgendwie so ein Spiel im Mittelfeld. Auch wie du gesagt hast, die letzte halbe Stunde dann halt nochmal deutlich mehr Bewegung drin von beiden Mannschaften und irgendwie wieder ein bisschen ansehnlicher zumindest und spannender als in den Minuten davor von der Pause bis zur 60. rum.
Ja, es wollte wahrscheinlich einfach keiner einen Fehler machen und eigentlich haben ja auch beide Abwehrreihen ganz gut gestanden. Also du hast ja auch selber gesagt, wir haben für euch oder wenig zugelassen an Abschlüssen bei euch, sodass ihr irgendwann auch den Schuss aus der zweiten Reihe suchen musstet. Ja, dass das Ding von Hollerbach dann reingeht. Ja, ich weiß nicht, ob er den in 10 Versuchen jedes Mal so trifft. Ja, wurde ja auch noch unglücklich abgefälscht, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Also ist ja auch so ein bisschen die Frage, wer Schuld trägt an diesem Treffer, aber er darf halt niemals so frei da zum Schuss kommen. Und ja, ob der dann am Ende reingeht oder nicht, die Chance darf er einfach nicht haben. Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kehrwieder noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke-Genieße-Kehrwieder-Sechser. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Hättest du dir denn, wenn wir jetzt vielleicht auch gleich noch so ein bisschen auf die kommenden Spiele blicken, hättest du dir von Union in dem Spiel gewünscht, dass man da noch mehr aufs zweite Tor geht oder ist dieses abwartende, verwaltende das, was man von Union jetzt in der Saison erwarten darf?
Naja, so haben wir ja quasi die ersten Bundesliga-Jahre immer bestritten. Wir versuchen irgendwie vorne das Tor zu machen und stehen halt hinten aber auf jeden Fall sicher und gucken dann, was irgendwie geht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie eine Art von diesem Spiel wieder versuchen zu integrieren, auch wenn wir jetzt einen anderen Trainer haben. Aber aus Fansicht würde ich mir natürlich schon wünschen, dass auch ein bisschen mehr offensiver Fußball gespielt wird und man da irgendwie versucht, auch noch das ein oder andere Tor vorne zu schießen, gerade wenn man merkt, die Abwehr hat einen guten Tag und da passiert hinten nicht viel. Also ne, gerade gestern wäre so ein Spiel gewesen, wo halt nach vorne durchaus gerne mehr probiert hätte werden können oder so. Aber da sind wir auch beim Thema vom Gespräch vor dem Spiel. Wer soll die Tore da vorne machen, ne? Jordan wieder ein bisschen unglücklich gestern insgesamt gewesen, hatte 2-3 Aktionen. Aber ja, da muss man halt natürlich die entsprechenden Spieler dann auch haben für Offensivaktionen.
Das stimmt wohl, aber dann reicht ja am Ende ein Treffer, um 3 Punkte zu bekommen. Also ich persönlich wäre mit meinem Tipp, dann wäre es wahrscheinlich eher 0-0 gewesen oder das 1-1 lag ja auch noch kurz in der Luft. So hattest du recht mit dem ein Tor Vorsprung, die zu 3 Punkten reichen, leider. Genau, dann würde ich fast sagen, wir können das Spiel soweit abschließen. Was für St. Pauli bleibt, ist vielleicht, dass man mitnehmen kann, auch jetzt für die Länderspielpause, dass man ja durchaus wieder gesehen hat, dass wir mithalten können. Also wir haben ja wirklich auch Phasen des Spiels wirklich auch dann den Spielverlauf quasi gestaltet, dass dann da dieser Treffer den Stecker kurz zieht, das muss man sicherlich angehen, dass man da nicht so konsterniert eine halbe Stunde lang irgendwie nicht weiter Fußball spielt, sondern weil das wird sicherlich von Mannschaften, die eine stärkere Offensive als unsere beiden Mannschaften das haben, wird das sicherlich bestraft. Von daher muss man sich da wahrscheinlich ein bisschen schneller schütteln und weitermachen. Unser Trainer wurde nach dem Spiel auch gefragt, ob es nicht eine Option wäre, dass Dapo und Elias von Anfang an spielen, also dann auf dem linken und rechten Flügel sozusagen, also in einem 3-4-3. Hat er gesagt, ja klar, Und mehr wollte er dazu nicht sagen.
Ja, also eine Option ist es ja immer erstmal, ne? Also
ja,
die Spieler ja.
Die Frage ist halt nur, ob es nicht in solchen Spielen früher passieren sollte, also anstatt erst nach einer Stunde, wo man auch schon zurückliegt. Vielleicht wäre es ganz auch mal ganz schön, dann überhaupt erstmal ein Tor zu schießen und dann vielleicht auch sogar das erste der Partie und nicht einem Rückstand hinterherzulaufen. Aber gut, das wird man alles sehen. Für uns geht's nämlich nach der Länderspielpause erstmal nach Augsburg. Und dann empfangen wir RB Leipzig, bevor es zum SC Freiburg geht. Für euch, ja, angesprochene Leipziger kommen dann nämlich nach der Länderspielpause zu euch. Nee, ihr fahrt nach Leipzig, so rum ist es richtig.
Genau, wir fahren nach Leipzig.
Danach empfangt ihr die TSG aus Hoffenheim und danach fahrt ihr nach Gladbach. Wie blickst du jetzt mit diesen zwei Wochen zum Durchatmen? Was sollte die Mannschaft, wofür sollte sie es nutzen, außer Tore schießen üben?
Ja, also genau für das halt und die defensive Stabilität auf jeden Fall weiter ausbauen, weiter trainieren. Gerade dann jetzt mit Tom Rothe auch zusammen. Wie gesagt, der hat ein super Spiel gemacht, vor allem dafür, dass er halt 3,5 Stunden vorher erfahren hat, dass er spielen muss. Aber gerade halt mit ihm das Spiel nochmal neu ausbauen, gucken, wie wir ihn nochmal mit besser einbinden können, wie wir seine Stärken besser einbinden können. Und ansonsten standen wir ja soweit defensiv stabil. Und das wird, glaube ich, das Wichtigste, gerade halt gegen Leipzig zum Beispiel. Genau. Und da halt einfach so diese 3 Punkte mitnehmen, die breite Brust mitnehmen und sagen, hey, wir kriegen das hier schon dieses Jahr irgendwie ein bisschen besser hin als letztes Jahr. Und dann, glaube ich, wird das schon irgendwie werden.
Das bleibt aus eurer Sicht zu hoffen.
Ja.
Ja, sicherlich die Null hinten halten, das hat ja euer Trainer auch betont, dass ihm das ganz wichtig war, dass man sich kein Gegentor gefangen hat. Und dann reicht ein Tor ja, wie schon öfters gesagt, auch zum Sieg. Und das ist ja vielleicht dann wirklich auch ein legitimes Mittel in einer Saison, die für euch sicherlich genauso wenig einfach wird wie für uns. Und an sich könnten wir damit schon langsam den Deckel drauf machen. Hast du noch berühmte letzte Worte? Und wie meinst du, geht es für Union in den nächsten Wochen und Monaten weiter?
Ja, berühmte letzte Worte sind natürlich, dass man euch erstmal so alles Gute für die weitere Saison wünscht, ne? Dass ihr da auch eure Punkte einfahrt, damit wir dann irgendwie im neuen Jahr, im Februar, glaube ich, spielen wir dann wieder gegeneinander, wunderschönen Februar in Hamburg verbringen können. Nein, da wie gesagt, alles Gute euch erstmal für die kommende Saison, für den Rest der kommenden Saison. Und ansonsten gucken wir mal, wie wir durch die Saison kommen. Wir haben keine europäische Belastung, also könnte das ja ein bisschen besser laufen als letztes Jahr.
Das kann gut sein. Jetzt morgen wird ja die nächste Pokalrunde ausgelost. Das ist ja dann noch der zweite Wettbewerb, der für unsere beiden Teams noch mit dabei ansteht, wobei ich da ganz klar sage, das ist mir dieses Jahr so mal vollkommen egal. Wenn, mir ist wirklich wichtig, dass wir jetzt langsam, hatte ich ja auch nach unserem Vorgespräch schon gesagt, oder zum Schluss unseres Vorgesprächs gesagt, dass wir langsam mal anfangen, Punkte zu sammeln. Gerne in 2 Wochen gegen Augsburg damit anfangen und dann gebe ich das so zurück. Erstmal bis dahin, bis wir uns wiedersehen, eine erfolgreiche Saison für euch, auf dass wir im Februar dann uns nicht so viel Sorgen um den Abstieg machen müssen. Aber bis dahin muss noch einiges passieren. Nadi, ich danke dir für die beiden Gespräche. Ja, mach dir noch ein schönes Wochenende und genieß die Länderspielpause.
Ich danke für die Einladung. Ciao.
Tschüss.